Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Antibiotika gehören zu den Wundermitteln der Medizin. Sie heilen Krankheiten, die sonst schwere oder gar tödliche Folgen haben könnten. Doch immer öfter, das ist bekannt, gibt es Bakterienstämme, die gegen viele der üblichen Antibiotika resistent sind. Deshalb wird intensiv daran geforscht, neue antibakterielle Mittel zu entwickeln.
Wir arbeiten am Mehlkäfer. Die setzen ihre Antibiotika immer als Cocktail ein. Ja, immer eine Mischung. Wenn wir uns das in der Natur anschauen, ob das jetzt Insekten sind oder Säugetiere sind oder ein Oktopus im Ozean oder selbst Bakterien, in den allermeisten Fällen produzieren die immer Cocktails, immer Kombinationen. Und ich denke, das ist auch irgendwie eine wichtige Message, die wir lernen können, wenn die natürliche Selektion über 2 Milliarden Jahre immer mit einem Cocktail rauskommt, dann muss das einen Vorteil haben.
Cocktails als Schlüssel gegen Antibiotikaresistenzen, das ist eine der zentralen Thesen unseres Vortrags heute. Mit Cocktails ist dabei gemeint, man gibt nicht allein ein spezifisches antibakterielles Mittel, um bestimmte Krankheitskeime zu bekämpfen, sondern man nimmt eine Mischung aus vielen antibakteriell wirksamen Mitteln. Manchmal können das tatsächlich sehr viele sein, Tausende oder Millionen. Antimikrobielle Peptide heißen die Wirkstoffe, aus denen diese Cocktails zusammengesetzt werden. Wie man sie entdeckt und warum das Mixen eine gute Strategie ist im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen, das erklärt jetzt Jens Rolf. Er ist Evolutionsbiologe und sein Vortrag hat den Titel Antibiotikaresistenz, was wir von Insekten lernen können. Er hat ihn am 2. Juli 2025 an der Freien Universität Berlin gehalten.
Worüber ich reden will, ist Antibiotikaresistenz. Und im ersten Teil meines Vortrags werde ich Hintergrund geben zur Antibiotikaresistenz und ein paar wichtigen Aspekten dieses Themas. Und den zweiten, längeren Teil werde ich über eigene Arbeiten sprechen. Und deswegen habe ich hier auch die ganzen Namen mal aufgeführt von ehemaligen und derzeitigen Mitgliedern meines Labors und Kooperationspartnern. Denn Wissenschaft ist ja immer eine Teamaktivität. Ich habe jetzt den Genuss, hier vorne zu stehen und das zu erzählen, aber es ist ja nicht alles meine Arbeit. Genau, und dann, ich werde nicht zu viel über Insektenimmunität an sich reden, sondern Insekten als Inspiration nehmen, wie wir vielleicht anders mit dieser Problematik umgehen können und anders Keime, die resistent werden könnten oder welche sind, behandeln können. Antibiotikaresistenz, und das ist ein Statement der Weltgesundheitsorganisation, ist eine der größten Bedrohungen für die globale Gesundheit. Und dazu gehört auch die Ernährungssicherheit und Entwicklung. Ja, und globale Gesundheit ist ja klar, viele Leute sind betroffen. Ernährungssicherheit ist halt auch ein Problem, weil man in der Tiermedizin nur Antibiotika noch in den meisten Ländern verwenden darf, die nicht in der Humanmedizin verwendet werden. Und wenn die wegfallen, dann wird zumindest die Produktion tierischen Proteins schwieriger, solange wir sehr auf tierisches Protein zumindest aus Wirbeltieren setzen. Und es wird teilweise auch im Obstbau beispielsweise eingesetzt. Ja. Also Apfelblüten werden damit eingesprüht. Und Erkrankungen, die nicht mehr behandelbar sind mit Antibiotika, wie zum Beispiel Darminfektionen durch E. coli, spielen in verschiedenen Ländern mit mittlerem oder niedrigem Einkommen nach OECD-Standard eben auch eine starke Rolle und haben so einen starken Einfluss in der Bevölkerung, dass dann auch die Arbeitsleistung der Leute sinkt und deren Lebensqualität natürlich. Ja? Also das geht weit über sozusagen die Todesopfer und diese westliche Perspektive auch noch hinaus. Antibiotikaresistenz als Problem. Und dazu ist zu sagen, dass das Problem im Moment schon groß ist, hat 2 Millionen Leute im Moment, schätzt man, im Jahr sterben an antibiotikaresistenten Keimen. Es ist aber vorausgesagt, bis 2050 die Zahl sich vermutlich ver-4- bis ver-5-facht. Das heißt, als Todesursache wird es stärker sein als weltweit Krebs. Im Moment sterben ca. 8 Millionen Leute weltweit an diversen Arten von Krebs. Dann Verkehrsunfälle sind auch eine Menge. Infektionskrankheiten gibt es noch, Cholera und Tetanus. Das sind aber im Bereich 60.000 für Tetanus, 100.000 für Cholera. Das ist schlimm genug, aber das sind nicht die Zahlen, die wir da haben. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das zunimmt, die Resistenz. Und auf die will ich jetzt eingehen. Vor einigen Jahren ist eine sehr detaillierte Studie erschienen. Eine sehr große Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat die erstellt, die für alle Bakterien, und zwar auch für die wichtigsten, die die Weltgesundheitsorganisation definiert hat. Dazu gehört Klebsiella, dann Staphylococcus aureus, der, denke ich, in Deutschland in der Presse aus verschiedenen Gründen sehr bekannt ist, weil er multiresistent ist, E. coli, Pseudomonas und so weiter. Und die haben unterschieden zwischen Todesfällen, die assoziiert sind mit antibiotikaresistenten Keimen und welchen, die wirklich verursacht sind. Und diese wirklich verursacht sind 2 Millionen. Und sind aber viel mehr Leute, wo der Verdacht besteht, dass es verursacht ist, aber man es nicht nachweisen kann. Ja? Also vielleicht ist das Problem auch noch wirklich größer, als wir wissen. Das liegt unter anderem auch daran, dass in unterschiedlichen Ländern die Datenerhebung dazu natürlich unterschiedlich gut ist. Ne? Es hängt davon ab, wie gut die Gesundheitssysteme sind, ob wir an diese Daten überhaupt rankommen. Viele sind Schätzungen. Aber es ist ein ernstes Problem und es nimmt eben zu. Und dass Antibiotikaresistenz ein Problem werden wird, das ist seit mindestens 80 Jahren bekannt. 1945 hat Alexander Fleming, ein schottischer Wissenschaftler, der in London gearbeitet hat, den Nobelpreis gewonnen für seine Entdeckung des Penicillins. Die Geschichte, glaube ich, kennen viele. Der ist in Urlaub gefahren, hat sein Labor nicht richtig sauber gemacht, kam zurück und hat festgestellt, dass ein Pilz eine Platte für mikrobiologische Experimente überwachsen hatte und alles, was da war, getötet hat. Und dann hat er diesen Stoff isoliert. Das ist eine längere Geschichte, dann sind noch andere wie Harold Florey und so reingekommen. Und dann konnte Penicillin am Beginn des Zweiten Weltkriegs eingesetzt werden als Medikament. Es wurde erstmal für alliierte Soldaten vorgehalten und er hat 1945 den Nobelpreis dafür gewonnen. Und in seiner Nobelpreisrede hat er schon ein Beispiel genannt. Mr. X hat Halsschmerzen, er kauft sich etwas Penicillin, behandelt sich damit und es ist nicht genug, um alle Bakterien zu töten, sondern um sie auszubilden, also evolutiv resistent zu werden. Er infiziert dann seine Frau, Mrs. X kriegt eine Lungeninfektion, sie wird mit Penicillin behandelt, aber da die Streptokokken inzwischen penicillinresistent sind, stirbt die Frau. Und das hat er schon ganz klar eben gesagt, wenn wir zu viel davon einsetzen, es unvorsichtig einsetzen, dann wird es zu Resistenzen kommen. Und es wird zu Todesfällen. Damals waren das noch ganz kleine Mengen, die eingesetzt sind. Die haben stark zugenommen. Und es ist halt relativ früh auch entdeckt worden, dass Antibiotika Wachstumsförderer für Tiere sind. Und zwar einfach dadurch, dass in einer Fabrik in den USA die Leute den Überstand aus den Behältern, in denen die Organismen, die das Penicillin hergestellt haben oder andere Antibiotika, einfach auf dem Acker gekippt haben und Nachbars Hühner dran gefressen haben. Und der Bauer hat festgestellt, wenn die von diesem Überstand fressen, dann wachsen die viel besser. Und seitdem ist es in der Landwirtschaft und es wird weltweit mehr Antibiotika werden in der Landwirtschaft verwendet als in der Humanmedizin. Und zwar vorwiegend als Wachstumsbeschleuniger, nicht für tiermedizinische Zwecke, nicht zur Behandlung, sondern erstmal als Wachstumsbeschleuniger. Das ist in vielen Ländern inzwischen verboten, aber wir leben sozusagen mit diesem Erbe davon. Und nur 30% sind eben wirklich von Menschen benutzt. In Deutschland hat sich das durch strikte Gesetzgebung geändert. Wir sind inzwischen so weit, dass wir auf dem Umkehrpunkt sind, dass weniger in der Tiermedizin als in der Humanmedizin verwendet wird. Aber vor 5 Jahren sah das noch anders aus. Das wird hoffentlich auch irgendwann positive Konsequenzen haben. Aber ich will auch darauf eingehen, dass die Nutzung an sich von Antibiotika Resistenz hervorruft. Wenn man es vergleicht, unterschiedliche Länder sind unterschiedlich strikt in ihrer Verschreibung. Und zum Beispiel in Südeuropa, hier jetzt Beispiel Zahlen aus Griechenland und Frankreich, wird ungefähr doppelt so viel Antibiotikum, bis dreimal so viel Antibiotikum verschrieben wie in Schweden pro Kopf. Das liegt an dem Gesundheitssystem und dem Zugang zu Antibiotika. Wenn man sich dann anguckt, und das ist hier, was ich hier als Beispiel nenne, Zahlen für ein Medikament, ein Fluoroquinolon, ein Antibiotikum und E. coli als Bakterium, dann sieht man, dass in Griechenland und Frankreich mehr als doppelt so viel, also ungefähr 30% der E. coli-Stämme resistent sind gegen dieses Fluoroquinolon und in Schweden nur halb so viele, 15%. Das heißt, es zeigt, es gibt eine Korrelation zwischen wie viel Antibiotika ich einsetze und wie viel Bakterien resistent werden. Und das nimmt über die Jahre zu. Aber ich will darauf hinweisen, dass die Differenz zwischen dem, was in Frankreich und Griechenland gemacht wird, in Schweden gemacht wird, das könnte man Missbrauch nennen. Ja? Das lässt sich offensichtlich durch bessere medizinische Versorgung, durch bessere öffentliche Gesundheit einschränken. Aber Schweden hat ein sehr striktes Regime, wie Antibiotika eingesetzt werden und andere skandinavische Länder auch. Und trotzdem haben die Resistenzproblematik. Das heißt, diese Resistenzproblematik werden wir immer haben. Wir können die aber stark verringern. Die Frage ist aber, sagen diese Basis, die wir in Schweden noch haben, in diesem Fall hier eben gute 10% der Bakterien E. coli sind resistent, können wir das noch verringern? Und das, denke ich, ist halt ein Ansporn, den wir uns auch setzen sollten. Der obere Missbrauch, das ist nichts, was sozusagen naturwissenschaftliche Forschung was beitragen kann. Ja, das ist Policy. Aber für den anderen Bereich, denke ich, da kann die Naturwissenschaft was beitragen. Antibiotikaresistenz ist übrigens sehr alt. Ich gehe hier mal nach Alaska, Klondike. Das ist so der Hauptort in Alaska für den Goldrausch im 19. Jahrhundert gewesen. Dort hatten Kollegen aus Kanada einen Eisbohrkern genommen und haben den datiert. Und in diesem Eisbohrkern findet man auch verschiedene Großsäuger, Bisons, die gibt es heute noch, Pferde, die gab es da nicht mehr, Wildpferde und vor allen Dingen Mammuts. Das heißt, dieser Eisbohrkern ist also ungefähr 20.000 Jahre alt. Und was daran interessant ist, die Bakterien, die dort im Permafrost, also im ständigen Frostboden eingefroren sind, wenn man die auftaut, sind die lebensfähig, die wachsen auf. Und man findet dort zum Beispiel Vancomycin-Resistenzgene. Vancomycin ist ein Antibiotikum, was es seit ungefähr 50 Jahren gibt. Vor 20.000 Jahren hatten diese Bakterien schon die Resistenzgene dagegen. Und der Grund ist einfach, dass die allermeisten Antibiotika, die wir verwenden heute, sind Naturstoffe. Und Bakterien setzen sich gegen Konkurrenten zum Beispiel mit diesen Naturstoffen, die wir Antibiotika nennen, durch. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass diese Resistenzgene eben in so alten Proben sind. Ja, also das ist ein Problem. Das ist in der Umwelt vorhanden. Es gibt auch neue Mutationen, aber einiges ist eben in der Umwelt einfach schon vorhanden. Und ein anderer Punkt ist noch, der wichtig ist, wie wir Antibiotika einsetzen. In der Medizin, in den allermeisten Fällen, wenn man eine Infektion hat mit Bakterien und auch wenn die korrekt diagnostiziert ist, dann gibt es ein Antibiotikum. Ja. Es gibt Ausnahmen wie Tuberkulose, da setzen dann mehrere ein, aber in den allermeisten Fällen wird genau ein Antibiotikum eingesetzt. Und jetzt kommen wir eben dazu, warum oder was meine Forschung und auch einige Kolleginnen und Kollegen weltweit inspiriert hat durch die Studie von Insekten. Wir arbeiten am Mehlkäfer. Das ist ein praktischer Modellorganismus für unsere Zwecke und ist interessanterweise als Nebenbemerkung eine der vier Insektenarten, die in der EU inzwischen auch als Nahrungsmittel zugelassen sind. Also zwei Vorteile, wir essen aber unsere experimentellen Tiere hinterher nicht. Ja, es wäre auch ein bisschen risikohaft mit dem, was wir da so machen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, die setzen ihre Antibiotika immer als Cocktail ein. Ja, immer eine Mischung. Und wenn wir uns das in der Natur anschauen, ob das jetzt Insekten sind oder Säugetiere sind oder ein Oktopus im Ozean, oder selbst Bakterien, in den allermeisten Fällen produzieren die immer Cocktails, immer Kombinationen. Und ich denke, das ist auch irgendwie eine wichtige Message, die wir lernen können. Wenn die natürliche Selektion über 2 Milliarden Jahre immer mit einem Cocktail rauskommt, dann muss das einen Vorteil haben. Ja, und dieses eine Substanz zu verwenden, ist doch eher ungewöhnlich und davon sollten wir, denke ich, lernen. Das ist interessanterweise übrigens auch eine Empfehlung, die die Leopoldina, die Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften, 2015 publiziert hat. Und das ist deswegen interessant, weil es eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz gab, dass es sinnvoll ist vor 10 Jahren. Das war eher der Verzweiflung geschuldet. Die haben nämlich empfohlen, neue Antibiotika sollen nur als Kombinationen eingesetzt werden, weil es vermutlich schwieriger ist, gegen zwei gleichzeitig Resistenz zu entwickeln als gegen eins. Das macht auch intuitiv Sinn, aber es ist schon erstaunlich, dass es eine Empfehlung gibt, ohne eine Evidenz, die auf Daten basiert. Und was die Insekten machen, die machen Cocktails aus antimikrobiellen Peptiden. Und antimikrobielle Peptide, die stelle ich jetzt vor, wir haben die auch im Darm, auf der Haut, in Blutzellen. Das sind sehr interessante Moleküle und die haben einige Eigenschaften, durch die ich jetzt durchgehen werde, die sehr wertvoll sind, wenn man über Resistenz nachdenkt. So, was sind antimikrobielle Peptide? Die ersten sind interessanterweise in Bakterien gefunden worden, aber das erste von einem vielzelligen Tier, was wirklich beschrieben worden ist, ist eine Publikation von einer schwedischen Arbeitsgruppe 1981. Das heißt Cecropin und das heißt Cecropin, weil es aus einem Schmetterling, einem Motte, mit dem Namen Hyalophora cecropia isoliert wurde. Und das hat so einen richtigen Rausch in der Forschung hervorgerufen, dieses Paper, dass auch Leute dann bei, zum Beispiel bei Wirbeltieren nachgeschaut haben, beim Menschen nachgeschaut haben, die ersten Peptide 8-9 Jahre später beim Menschen gefunden haben, die antimikrobiell sind. Und diese Entdeckung hat auch zu einem Nobelpreis geführt, wenig überraschend. Nicht für die Originalautoren. Dieser Nobelpreis, der ist auch von einer großen Kontroverse umgeben. kann ich nachher noch drauf eingehen. Aber trotzdem ist es eine sehr interessante Entdeckung. Und die meisten antimikrobiellen Peptide, die bestehen eben aus Aminosäuren. Aminosäuren sind ja die Bausteine, aus denen Proteine hergestellt werden, also Biomoleküle. Oft so 6 bis 50 Aminosäuren und die sind positiv geladen. Und das positiv geladen ist der Vorteil, weil die Bakterien negativ geladen sind. Das heißt, allein durch elektrostatische Anziehung sind diese Peptide selektiv für Bakterienzellen und gehen nicht auf Eukaryoten, sprich auf unsere Zellen. Ob wir jetzt von einem Insekt sprechen oder von einem Menschen. Das ist natürlich erstmal ein Riesenvorteil. Und verschiedene Peptide benutzen verschiedene Mechanismen, wie sie Bakterien töten. Und die allermeisten machen das so, dass sie die Oberfläche, die Membran der Bakterien zerstören. Und dann bilden sich Löcher in der Membran und die Zelle läuft aus und ist tot. Ja? Viele Antibiotika wirken in der Zelle zum Vergleich. Die gehen an die Erbinformation zum Beispiel. Diese AMPs gibt auch. Die Mehrheit von denen macht das eben so, die macht die Zelloberfläche kaputt und viel eben über diese elektrostatische Anziehung. Und ich will sagen, antimikrobielle Peptide, ich gehe nachher nochmal drauf ein, werden als neue Medikamente gehandelt. Cholestin ist ein antimikrobielles Peptid, was es von Bakterien gibt. Das wird seit über 60 Jahren benutzt. Also erst wurde es entdeckt, genutzt, dann wurde es nicht so viel genutzt, weil es ziemlich starke Nebenwirkungen hat. Und jetzt wird es eben eingesetzt, wenn nichts anderes mehr hilft. Es wurde aber in riesen rauen Mengen, kann man nicht anders sagen, in der Tiermedizin eingesetzt. Und wie gesagt, 1960er Jahre eingeführt. 2015 wurde erst die erste Resistenz entdeckt, also nach 55 Jahren. In China in einem Schweinestall, und das muss man sich auch so vorstellen, also hier gibt es ja schon Massentierhaltung. Dort gibt es Massentierhaltung in Massentierhaltungshochhäusern. Das ist nochmal eine andere Liga, was allein das Volumen, was zum Beispiel an Antibiotika da in einer kleinen Fläche, in einer Riesenpopulation von Tieren eingesetzt wird, was natürlich für Evolutionsprozesse innerhalb von Bakterien optimaler Fall ist, ja, wenn man so viel aufeinander hat. Gut, aber antimikrobielle Peptide in der Natur haben zwei Funktionen. Die eine habe ich schon beschrieben, die sind Killer. Die töten also Bakterien, die können auch Pilze töten, gibt es auch spezifische für manche Viren, aber wir befassen uns heute mit Bakterien. Und die zweite ist, die haben auch so eine Polizeifunktion. Alle Tiere haben, oder die allermeisten Tiere haben Darm und da haben wir Darmmikrobiota, also Bakterien im Darm, die verschiedenste Funktionen haben. Vor allen Dingen Insekten haben oft koevolvierte Mikroben im Darm, die in eigenen Organen leben und da zum Beispiel essentielle Nährstoffe herstellen, Vitamine herstellen, was das Insekt selber biochemisch nicht hinkriegt. Und jetzt müssen diese Bakterien aber ein bisschen unter Kontrolle gehalten werden, ne, dass sie nicht den Wirt übernehmen. Und dafür werden diese antimikrobiellen Peptide eingesetzt. Und bei einigen Insekten gibt es bestimmte antimikrobielle Peptide, die keinen anderen Zweck haben, als diese Symbionten unter Kontrolle zu halten. Und für die Pflanzenfreunde hier im Raum, das gibt es natürlich auch bei Pflanzen. Bei Pflanzensymbiosen gibt es auch sehr viele und da gibt es teilweise Hunderte in einer Pflanzenart von diesen Peptiden, die dafür sorgen, dass die Symbionten unter Kontrolle behalten werden. Aber wie gesagt, heute kümmern wir uns hier vorwiegend um den Killer, um das Töten von Bakterien. Ich hatte ja schon gesagt, 1981 ist diese Arbeit bei den Insekten erschienen. Dann ist 2002 ein sehr einflussreiches Review-Paper von Michael Zaslav erschienen. Das ist ein amerikanischer Wissenschaftler, der das erste antimikrobielle Peptid von einem Tier auf den Markt gebracht hat als Medikament. Und der schreibt sehr blumig. Und auf jeden Fall hat er in diesem Paper gesagt, obwohl die so alt sind, nämlich bis zu 2 Milliarden Jahre vielleicht auch nur 1 Milliarde, aber ich meine, das sind ja trotzdem Zeiträume, die wir seit 250.000 Jahren hier als Homo sapiens den Globus bevölkern, nur träumen können von 1 Milliarde Jahre. Sie sind effektive Abwehrmechanismen geblieben. Und er hat daran gesagt, das liegt daran, weil die antimikrobiellen Peptide eine Achillesferse von Bakterien treffen, nämlich die Membran. Und die haben wenig Chancen, die Membran zu verändern, um resistent zu werden, weil sie dann zum Beispiel viel wesentlich langsamer wachsen. Und das ist natürlich ein ziemlich starkes Statement zu sagen, es gibt irgendeine Substanz in der Natur, gegen die keiner Resistenz evolvieren kann. Und er hat dann eine E-Mail gekriegt von einem kanadischen Evolutionsbiologen, Graham Bell, und er hat gesagt, ich wette mit dir, das stimmt nicht. Und dann hat Michael diese Wette angenommen Und 2006 haben die zusammen ein Paper publiziert und experimentell, einfach dadurch, dass sie natürliche Selektion im Labor nachvollzogen haben, Bakterien hergestellt, die resistent sind gegen dieses Peptid. Und das ist irgendwie natürlich auch wissenschaftlich toll. Ich glaube, es gibt nicht viele Wissenschaftler, die sich so weit ihr Boot rausschieben und dann sagen, oh ja, ich mache mit, wenn es falsch ist. Also ich denke, das ist auch ein guter wissenschaftlicher Stil. Und seitdem ist es klar, dass auch gegen antimikrobielle Peptide Resistenz sich entwickeln kann. Aber ich werde zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß wesentlich geringer ist als gegen konventionelle Antibiotika. Und bevor ich meine eigenen Daten davon erzähle, will ich hier von einer Studie berichten, die eine Gruppe in Ungarn durchgeführt hat. Und zwar haben die so Experimente gemacht im Labor, E. coli gegen 10 verschiedene antimikrobielle Peptide, versucht auf Resistenz zu züchten und gegen 10 verschiedene Antibiotika. Und was rauskommt ist, dass die antimikrobiellen Peptide, die meisten, irgendwann kriegen sie Resistenz, aber die sind ungefähr nur so 6 bis 8 Mal so resistent wie die Wildtypen, also die Nichtresistenten. Das heißt, die können die 6 bis 8 Mal so hohe Konzentration dieser Antibiotika aushalten, dieser antimikrobiellen Peptide. Das ist schon gut, aber wenn wir es vergleichen, im Schnitt bei Antibiotika können die 100-fache Konzentration aushalten und bei einigen geht es sogar bis Faktor 1000. Ja? Also im Durchschnitt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Resistenz oder die Stärke der Resistenz, die gegen antimikrobielle Peptide evolutiv entstehen kann, ist wesentlich geringer als die gegen Antibiotika. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Ja. Und das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt hier vorstellen will. Das erste ist, Antibiotika, habe ich schon gesagt, verschiedene gehen in die Zelle und beschädigen die Erbinformation, die DNA. Was ein Bakterium dann macht, dann repariert es seine DNA. Und da wird ein Enzym eingesetzt, was sozusagen ein Notfallhelfer ist und die Erbinformation möglichst schnell repariert. Und dieses Enzym hat eine sehr hohe Fehlerrate. Das heißt, wenn ich Ampicillin oder Ciprofloxacin oder Kanamycin, das sind alles relativ bekannte Antibiotika, wahrscheinlich hat die Hälfte hier im Raum auch schon mal eins von denen genommen in ihrem Leben. Wenn ich die damit Bakterien behandle, die nicht sterben, die mutieren mit einer wesentlich höheren Rate. Wenn ich Antibiotika vergleiche, und wir haben das gemessen für 6 verschiedene antimikrobielle Peptide gemessen, 6 verschiedene, da gibt es keinen Unterschied. Die Mutationsrate geht nicht hoch. Und das liegt einfach daran, dass die Zelloberfläche angreifen und nicht die Erbinformation, nicht die DNA. Ja, das ist natürlich ein Vorteil, denn Resistenz entsteht dann, wenn ich einen starken Selektionsdruck habe, also eine hohe Konzentration von einem Antibiotikum beispielsweise, und wenn ich entweder schon existierende resistente Mutanten habe oder welche, die neu entstehen durch Mutation. Und wenn ich diese Mutation unterbinden kann, dann bin ich schon mal ein bisschen im Vorteil gegenüber den Bakterien. Und die andere Sache ist, resistente Mutanten haben bei antimikrobiellen Peptiden einfach weniger Chancen durchzuwachsen. Das hängt von der Populationsbiologie ab. Das versuche ich jetzt mal kurz zu erklären. Wenn wir uns überlegen, eine Bakterienpopulation, wenn ich die mit einem Antibiotikum behandle, und fange an bei null Konzentration, dann passiert erstmal gar nichts. Ja? Und irgendwann geht die Konzentration höher, dann fangen ein paar Bakterien an zu sterben. Und der Prozess beschleunigt sich. Und irgendwann sterben ganz viele, bis alle tot sind. Und das Bakterienwachstum wird dann negativ. Und das muss man sich so vorstellen, wir reden ja von einer Population. Und ein negatives Populationswachstum ist, wenn mehr Bakterien sterben, als überleben. Ja? Solange mehr überleben und sich teilen, wächst die Population oder bleibt gleich im Extremfall. Sobald mehr sterben, geht die Population runter. Und jetzt kann ich mit mathematischen Modellen beschreiben, wie dieser Zusammenhang ist zwischen der Bakterienpopulationsgröße und der Antibiotikakonzentration. Und wenn ich das mache, dann kann ich mit diesem Modell einen Faktor ausrechnen, der beschreibt im Prinzip, wie steil diese Kurve ist, die ich mir vorstellen muss. Also wie groß der Bereich ist, die Differenz zwischen, wenn die Antibiotika noch gar nicht wirken und wenn sie volle Wirkung haben. Und je geringer diese Differenz ist, desto weniger Mutanten eine Chance. Ja, der Extremfall wäre, ich gehe mit meiner Konzentration hoch, nichts passiert, dann gehe ich einen ganz kleinen Schritt weiter und alle sind tot. Was dann ist, wenn da ja einer drin ist, der resistent ist, der hat nur in diesem ganz kleinen Einschritt-Zeitfenster, bevor die ganze Population vom Cliff fällt, eine Chance zu überleben. wenn der Abstand der Konzentration, die schon Bakterien tötet, zu denen, die alle tötet, sehr groß ist, ja, also ein Vielfaches zum Beispiel, zehnfach oder hundertfach die Konzentration, dann habe ich einen Konzentrationsbereich, wo resistanten Mutanten es immer gut geht. Und wenn man das misst für antimikrobielle Peptide, die Werte sind jetzt egal, es ist ungefähr fünfmal so schmal, dieser Bereich, wo die Resistenten eben einen Vorteil haben im Vergleich zu konventionellen Antibiotika. Ja. Und allein diese, das nennt man Pharmakodynamik, diese unterschiedliche Pharmakodynamik, das Sterben der Population in Abhängigkeit von der Konzentration hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie viel Resistenz überhaupt evolvieren kann. Ja. Wir haben das empirisch gemessen für antimikrobielle Peptide und liegen immer besser als Antibiotika. Und wenn ich antimikrobielle Peptide kombiniere, dann kann ich diesen Konzentrationsbereich noch weiter einnehmen. So, das war jetzt eine kleine, kompliziertere Geistesübung. Jetzt Daten, die sehr einfach, denke ich, eingängig sind, ist, wie schnell töten antimikrobielle Peptide Bakterienzellen? Ich muss mal da vorausschicken, Antibiotika brauchen oft 2 Stunden. E. coli im Labor, wenn ich dann Laborstamm in guten Bedingungen habe, dann verdoppeln die sich alle 20 Minuten. Ja, teilen die sich und die Population verdoppelt sich. Ich habe also 6 Generationen in 2 Stunden. Das ist so der Zeitraum, die zum Beispiel Fluoroquinolone wie Ciprofloxacin brauchen, um Bakterienzellen zu töten. Wir haben das für 6 antimikrobielle Peptide gemessen. Und was wir hier gemessen haben, ist in Sekunden. Das ist zwischen 60 und 100 Sekunden. Also 1 bis 2 Minuten. Das heißt, die töten wesentlich schneller. Da kann man sich auch leicht vorstellen, dass das auch wesentliche Vorteile hat, weil nämlich wenn sich Bakterien noch teilen unter Antibiotika, können noch neue Mutanten entstehen. Hier können die nicht entstehen. Ja, das ist sozusagen ein bisschen wie Erschießen. Die Zelle wird getroffen von den antimikrobiellen Peptiden, die Membran kriegt Löcher, die läuft aus und dann ist Ende für die Zelle oder eben die Population. Und dann haben wir uns überlegt, und das ist eine Zusammenarbeit mit einem Kollegen, Zvi Hajuka von der Hebräischen Universität in Jerusalem, wenn jetzt in natürlichen Systemen, wie ich schon gesagt habe, eigentlich es immer Cocktails gibt, was ist, wenn man diese Cocktails zu einem Extrem treibt, dass man nicht 10, 20, 30 Peptide, wie zum Beispiel ein Insekt produziert, wenn es eine Immunantwort zeigt, hat, sondern wenn wir, sagen wir mal, 30 Millionen verschiedene Peptide haben. Und der Kollege Zvi Hajuka hat eben eine Methode entwickelt, der Chemiker, der macht Random Peptides, also nach Zufallsprinzip zusammengesetzte Peptide. Der nimmt einfach 2 Bausteine, 2 Aminosäuren und dann bestimmt er, wie lang das Molekül ist. Zum Beispiel 20 Aminosäuren. Und dann produziert er eine Mischung, die aus allen diesen Kombinationen, und das ist im Bereich von mehrstelligen Millionen, an verschiedenen Peptiden in einer Mischung ist. Ja. Das ist also ein Extremfall. Und damit haben wir dann Experimente gemacht. Und zwar haben wir diese Experimente gemacht. Ich bin schon ein paar Mal darauf eingegangen. Ich will dir jetzt mal kurz erklären, wie die funktionieren. Wie kann man experimentell Resistenzevolution im Labor machen? Eigentlich ist das relativ simpel. Man nimmt so eine Kunststoffplatte, da sind 96 Löcher drin. Und da kann man Bakterienpopulationen reinsetzen. Und dann gibt man denen eben Konzentrationen, die halb unter der Konzentration ist, die Bakterien tötet, dann die tötet und drüber und beobachtet, was passiert. Und wenn Bakterien nachwachsen, dann erhöht man die Konzentration sukzessive. Mit den meisten Antibiotika, die wir so kennen, kann man innerhalb von 3, 4, 5 Tagen wunderbar resistente Bakterienstämme züchten. Das ist keine genetische Manipulation, ist natürliche Selektion und Mutation und dann gibt es resistente Stämme. Das kann man eben mit allen möglichen Substanzen machen. Mit antimikrobiellen Peptiden ist es ein bisschen schwieriger, weil die so ein bisschen launisch sind. Da muss man einen anderen Kunststoff nehmen und ein bisschen andere Lösung. Aber im Prinzip ist das alles machbar. Und das Experiment, was ich jetzt vorstelle, da hat ein Mitarbeiter ein Experiment gemacht an Pseudomonas. Das ist ein Bakterium, was auch zu den 6 wichtigsten Pathogenen laut Weltgesundheitsorganisation gehört. Und vor allen Dingen Leute, die Lungeninfektionen haben, befällt. Leute, die zum Beispiel zystische Fibrose haben, also eine Erbkrankheit, die haben oft Pseudomonaden in ihrer Lunge und die werden über Monate behandelt und irgendwann werden die alle resistent und das wird nicht mehr behandelbar. Und im Normalfall ist es erstmal eine 4 Wochen Behandlung, um die loszuwerden. Also haben wir eine 4 Wochen Behandlung auch im Labor gemacht und die 4 Wochen lang für Resistenz selektiert. Und was wir gemacht haben, wir haben 6 verschiedene individuelle antimikrobielle Peptide genommen. inklusive Zekropin, also diesem Original antimikrobiellen Peptid, was in den 80er Jahren das erste Mal von dieser Motte beschrieben wurde. Und was man sieht, nach 4 Wochen gibt es Resistenz gegen alle diese Peptide. Nicht besonders hoch, ja, ist 8-fach im Schnitt. Manche sind auch bis 32-fach, aber die ist also 8-fach ist so der Schnitt. Aber es dauert eben 4 Wochen, bis ich Resistenz kriege. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, wir haben 3 verschiedene von diesen Zufallsmischungen, die eben im Millionenbereich sind, genommen. Und da konnten wir nach 4 Wochen überhaupt keine Resistenzevolution entdecken. Ja? Und das ist schon natürlich erstaunlich. Ich will jetzt hier nicht, da gehe ich nachher noch mal ein, behaupten, dass das nie passieren wird, aber das ist schon toll, wenn ich eine Substanz habe, wo nach 4 Wochen, trotz aller unserer Versuche, und der Bernardo hat dieses Experiment mehrfach wiederholt, man keine Resistenzentwicklung kriegt. Ist speziell, also wir haben eben 2 Molekülmischungen gehabt, einmal mit Molekullänge 5 und einmal mit Molekullänge 20. Und dieses 20er hat noch eine tolle andere Eigenschaft. Und zwar kann ich ja überlegen, wenn ich ein resistentes Bakterium habe gegen Antibiotikum A, können 2 Dinge passieren, wenn ich Antibiotikum B nehme. Also eigentlich können 3 Dinge passieren. Antibiotikum B ist genauso aktiv wie gegen nicht resistente. Oder das Bakterium, das resistent ist gegen Antibiotikum A, ist nun auch resistent gegen Antibiotikum B. Das ist ein ziemlich schlechter Fall. Kreuzresistenz. Oder es kann resistent sein gegen A und sensitiv oder supersensitiv zu B. Das nennt man kollaterale Sensitivität. Das ist natürlich im Prinzip super. Ja, und da gibt es auch Leute, die daran arbeiten mit der Idee, ich nehme 2 verschiedene Antibiotika und wenn der Keim gegen eins resistent wird, dann nehme ich das andere, gegen den er sensitiv geworden ist. Und im Idealfall mache ich da immer Zyklen und das läuft immer weiter. Wie so ein Perpetuum mobile. Evolution findet statt, aber sie führt zu keinem Schaden. Das ist noch bei keinem Patienten angewendet worden, aber das funktioniert im Labor. Aber was wir gefunden haben, ist, alle Bakterienstämme, die resistent sind gegen einzelne AMPs, sind alle extrasensitiv gegen dieses Zufallspeptid. Ja, also die Tatsache, dass sie gegen ein antimikrobielles Peptid resistent ist, macht sie anfällig gegen dieses Zufallspeptid. Das ist natürlich sehr hoffnungsvoll, weil wir in vielen medizinischen Fällen ja das Problem haben, dass die Bakterien schon gegen 1, 2, 3, 4 Antibiotika resistent sind und wenn die Patienten Pech haben, gegen alles, was bekannt ist. Und teilweise eben ist das Problem da auch diese Kreuzresistenz. Und wenn ich die brechen kann, dann habe ich einfach ein tolles Mittel. Wie gesagt, mein Kollege, der ist der Chemiker, der wird das entwickeln. Ich habe mit dieser Entwicklung von diesen Medikamenten nichts zu tun, aber es ist trotzdem einfach, denke ich, ein wirklich interessanter Ansatz. Und dann möchte ich zum Schluss, bevor ich hier alles zusammenfasse, noch auf eine andere Beobachtung eingehen, auch inspiriert von Insekten. Und zwar, Insekten haben auch ein Immunsystem und die können zum Beispiel erkennen, ob Bakterien gram-positiv sind, dazu gehören die Staphylokokken, oder gram-negativ, wie zum Beispiel E. coli. Und sie haben in ihrer Mischung aus Peptiden, Peptide, die aktiv sind gegen Gram-positive oder gegen Gram-negative. So, wenn man die jetzt in unserem Experiment mit Staphylococcus aureus, diesem goldenen Bakterium, infiziert, dann produzieren die antimikrobielle Peptide, die in vitro gar nicht aktiv gegen diese Bakterien sind, sondern die produzieren im Prinzip die volle Ladung. Das ist ja schon erstaunlich. Nun kann man sagen, okay, jetzt kann eine relativ einfache Erklärung sein. Die Funktion eines Moleküls in vivo ist immer anders als in vitro, weil es da einfach eine andere Physiologie ist. Der pH-Wert ist anders, was weiß ich. Das kann wirklich möglich sein, das wissen wir nicht, aber es kann auch biologische Gründe dafür geben. Und die andere Sache, die wir eben gemacht haben, ist, wir haben uns gefragt, okay, wie sieht das denn in vivo aus? Und man kann bei diesen Käfern mit einer Technik, die heißt RNAi, kann man einzelne Gene ausschalten oder verschiedene Gene. Und dann kann man das Überleben dieser Käfer messen, wenn man die infiziert mit den Staphylokokken. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben das Überleben gemessen und haben ein Peptid ausgeschaltet, das in vitro keine Funktion gegen Staphylococcus aureus hat. Ja? Die leben da wunderbar weiter, egal wie viel man von diesem Peptid draufkippt. Wenn wir das aber ausnocken, sterben 25% der infizierten Käfer. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das kann das, was ich eben erklärt habe, der Unterschied einfach von der Physiologie sein. Was ich aber glaube, was viel wahrscheinlicher ist, und das ist auch ein Riesenforschungsbedarf, wir wissen gar nicht, wie diese einzelnen antimikrobiellen Moleküle miteinander interagieren. Ja. Und da ist noch wirklich viel Forschungsbedarf, erst recht, wenn das, wie ich vorhin schon gesagt habe, von der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Deutschland und auch von anderen Wissenschaftsorganisationen Empfehlungen gibt, dass wir neue Medikamente nur als Kombinationen verwenden, dann müssen wir viel besser verstehen, wie diese Kombinationen funktionieren. Und ich glaube selber, dass wenn wir natürliche Systeme, wie zum Beispiel ein Insekt, das kann auch ein anderer Organismus sein, untersuchen, wie die dort zusammengesetzt sind und wie die interagieren, dann können wir eine Menge auch für medizinische Anwendungen daraus lernen. In Hinsicht nämlich auf Resistenzevolution und auch in Hinsicht auf Kombinationswirkungen, die zum Beispiel vielleicht die Gesamtkonzentration der antimikrobiellen Substanzen, die wir einsetzen, verringert. Okay, um das zusammenzufassen, bevor ich noch einen kleinen Ausblick gebe, was man von Insekten lernen kann und wie sich inspirieren kann, ist, denke, das Erste ist eben, dass das sind eben Organismen, deren Immunsystem sehr stark sich auf antimikrobielle Peptide verlässt. Die haben auch andere Immunmechanismen, auf die ich hier heute nicht eingegangen bin. Und diese antimikrobiellen Peptide haben eben einige wirklich auch für medizinische Anwendungen vorteilhafte Eigenschaften. Das Erste ist, sie töten sehr schnell. Das Zweite ist, erzeugen keine Mutagenese, also sie induzieren keine Mutation. Sie erhöhen auch nicht horizontalen Gentransfer, also Bakterien haben ja alle möglichen Tricks, aus der Umwelt oder von anderen Bakterien, die eine andere Art sind, Gene aufzunehmen. Und Antibiotika erhöhen das. Diesen horizontalen Gentransfer habe ich jetzt keine Daten dazu darüber erzählt, aber das haben wir auch gemessen. Sie scheinen am besten in einem Cocktail, in einer Mischung zu funktionieren. Was sie in diesen Mischungen machen, das verstehen wir einfach alles noch nicht. In vivo sieht vieles anders aus als in vitro. Deswegen denke ich, müssen wir auch als Forschende hinkommen, Experimente zu machen, die dichter an der In-vivo-Situation sind, um das zu verstehen. Aber eine Sache, die man zeigen kann, ist, dass das Risiko von Resistenzevolution gegen antimikrobielle Peptide eben auch gegen einzelne wesentlich geringer ist. Wir haben einen Teil der Daten, also diese Daten, die, über die ich gesprochen habe, und andere Daten zusammengefasst in einem mathematischen Modell mit Kollegen aus Zürich. Und da kann man ganz klar sehen, dass nicht nur die Stärke der Resistenz unterschiedlich ist zwischen AMPs und Antibiotika, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass Resistenz überhaupt entstehen kann. Und die ist eben wesentlich geringer, wenn wir antimikrobielle Peptide benutzen. Antimikrobielle Peptide sind noch gar nicht so in aller Munde. Aber interessanterweise ist es so, dass die im Hintergrund entwickelt werden. Die Weltgesundheitsorganisation publiziert jedes Jahr eine Pipeline, einen Bericht, wie viele neue Antibiotika in der Entwicklung sind, präklinisch oder in klinischen Tests. Und es ist inzwischen so, dass 15% der Medikamente auf dieser Liste sind antimikrobielle Peptide. Ja, das ist ja schon eine ziemliche Anzahl. Wenn man vor 10 oder 15 Jahren diese Liste angeguckt hätte, vor 15 Jahren wären es 0% gewesen. Und die andere Sache, die interessant ist, 18% dieser Medikamente, das sind über 200, sind Kombinationspräparate, also aus mindestens zwei antibiotischen Substanzen. Ich denke, das ist auch interessant, weil das genau das ist, denke ich, was man eben, wenn man die Natur beobachtet, lernt, dass Kombinationen Vorteile haben. Eine ganz elegante Sache daran ist auch noch, dass ein Teil dieser Kombination ein Antibiotikum nimmt, was schon bekannt ist und gegen das es Resistenz gibt. Aber wenn man es kombiniert, kann man diese Resistenz brechen. Ja, das ist, denke ich, wirklich auch ein großer Vorteil. Nun muss man dazu sagen, wie viel von diesen hier bei der WHO gelisteten 217 Molekülen 2024 wirklich dann den Markt erreichen und in der Krankenversorgung eingesetzt werden, weiß man nicht. Immerhin sind sie schon einen weiten Weg gekommen. Also wenn man ein neues Medikament entwickelt, beginnen die Leute mit 5000 Kandidaten, um ein Medikament haben, auf den Markt zu kommen. Und diese 217, die schon in präklinischen Versuchen sind, davon kommt schon ein signifikanter Teil auf den Markt, wenn sich das dann finanziell lohnt für die Firma, das zu vermarkten. Aber wenn sie schon so weit gekommen sind, haben sie schon extrem viel Geld investiert. Ne? Okay, und zum Abschluss will ich noch was sagen. Wenn man sich mit Antibiotika beschäftigt und auch Forschung dazu, es gibt ja immer diese Jagd nach dem Silver Bullet, also einem Medikament, das keine Nebenwirkungen hat, möglichst viele Bakterien tötet und nie Resistenz entsteht. Ja? Und das finde ich persönlich schwierig, weil ich nicht glaube, dass es irgendeine Substanz gibt, die alle Bakterien tötet, gegen die nicht Resistenz evolvieren können. die dann nicht einen Patienten schädigt. Ich meine, wenn ich einen Bakterien habe und den Rasen und den abflamme, ja, dann sind die zum Beispiel auch alle tot. Aber damit kann ich ja keinen Patienten behandeln. Und mit neuen Medikamenten muss man immer vorsichtig sein. Man kann nur Medikamente entwickeln, die es möglichst schwer machen, den Bakterienresistenz zu evolvieren und nicht Versprechen machen, dass wir da ein Wundermedikament gefunden haben. Und diese Versprechen gibt es immer wieder in der Literatur. Vor 10 Jahren gab es ein Paper in Nature, da hat sogar das Bundesforschungsministerium eine Broschüre gedruckt, dass das der Durchbruch in der Antibiotikaforschung wäre. Erstens ist dieses Medikament noch nicht auf dem Markt und zweitens 2020 eine Arbeit erschienen, die zeigt, dass Resistenz langsam, aber doch auch dagegen entsteht. Und ich glaube, da müssen wir als Forscher auch ein bisschen lauter sein und sagen, wir können die Chance, dass Resistenz entsteht, die können wir niedrig halten, aber ausschließen können wir es nicht. Ja, also Wunder sind, glaube ich, für die Wissenschaft nicht der, da sind wir nicht das geeignete Medium für. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Das war der Biologe Jens Rolf darüber, was wir von Insekten lernen können, um Antibiotikaresistenzen zu verringern. Er hat seinen Vortrag am 2. Juli 2025 an der Freien Universität Berlin gehalten, und zwar im Rahmen der Dahlemmer Wissenschaftsgespräche. Die werden organisiert vom Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität Berlin. Ich habe noch einen Tipp für euch. Und zwar haben wir einen weiteren Vortrag, bei dem es darum geht, was wir von Insekten lernen können. Diesmal ist das Thema allerdings, was uns Bienenschwärme über künstliche Intelligenz lehren können. Und diesen Vortrag, den könnt ihr sogar live erleben. Und zwar in Halle beim Silbersalz Science and Media Festival. Das findet statt am 31. Oktober 2025. Der Eintritt ist frei. Ihr könnt einfach vorbeikommen, zuhören und mitmachen. Den Link zum Festival und die Infos, die findet ihr bei uns auf der Seite und in den Shownotes. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.